Hallo, Servus, grüß euch.
Hallo.
Liebe FreundInnen, wir sind heute wieder zu dritt.
Und wir freuen uns sehr.
Genau. Heute ist die liebe Ellie von Ellie McPie bei uns und wird uns jetzt ein bisschen was über die Fitnessindustrie und ihr Werdegang quasi als Fitnesstrainerin erzählen.
Schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich kurz mal vor.
Ja, mein Name ist Ellie und ich bin die Gründerin vom Ellie McPie Studio in Wien und versuche hier ganz, ganz stark Körperdiversität an einen Ort zu vereinen und in einem Bereich, in dem es das auch wirklich braucht, eben im Fitnessbereich. Und ja, ich bin im 11. und jeder, der möchte, kann immer gern vorbeischauen.
Sehr cool. Wir starten unsere Podcast-Interviews ja immer mit einer ganz bestimmten Frage. Und zwar mit der Frage, was Achtsamkeit für dich bedeutet. Was bedeutet Achtsamkeit für dich, liebe Ellie?
Ich glaube, Achtsamkeit hat in verschiedenen Lebenslagen immer was anderes bedeutet. Mhm. Aber heutzutage ist es wirklich auch diese Empathie. Empathie für mich selbst, Empathie für andere und die Umwelt wahrnehmen, einfach um zu schauen, okay, was kann ich denn machen, damit es mir gut geht, aber auch den Menschen um mich herum und auch ganz viel mit Grenzen setzen, was noch immer sehr schwierig ist, aber das ist auch Teil von Achtsamkeit gegenüber mir selbst.
Ich wollte gerade sagen, also fällt es dir leicht, das dann in dein Leben einzubauen? Welchen Stellenwert hat das bei dir oder wie schaffst du es, das in deinem Leben auch aufrechtzuerhalten?
Ja, extrem schwer. Also ich würde sagen, so eigentlich so ein People-Pleaser gewesen, sehr, sehr lange. Und war auch, glaube ich, ein Grund davon oder dafür, warum ich überhaupt 2021, 2020 extrem ins Burnout geschlittert bin. Mhm. Und es ist aber klar geworden, einfach mit der Zeit, wie wichtig es ist. Also für mich und auch für andere um mich herum. Und das heißt, man kann es nur lernen und leben, wenn man es halt auch tut. Mhm. Und das heißt, es ist schwierig, aber es geht langsam vorwärts.
Ja, weil wir jetzt auch schon, haben wir schon was aufgenommen mit People-Pleasing? Ich glaube nicht. Aber wir wissen ja, dass wir People-Pleasing alle irgendwo in uns haben. Jetzt hast du einfach so gedroppt im Nebensatz, das war ich mal. Wie kommt man da raus?
Ja, genau, bitte. Ich habe ganz große Ohren.
Oh Gott.
Oder was hat dir geholfen? Ich meine, das war schon nicht, ich bin eines Tages aufgewacht und es lag hinter mir. Ja. Was waren so Schritte vielleicht oder Dinge, die augenöffnend waren, die dir dabei geholfen haben, die du vielleicht so nicht mehr machst? Gab es da einfach einzelne Schritte vielleicht, die du uns und unseren ZuhörerInnen da an den Tag legen kannst? Was ist das richtige Wort? Ans Herz legen kannst.
Ans Herz legen kannst, ja.
Oh Mann, müssen wir gleich so schwer starten, aber gut. ich glaube, es gibt halt auch wieder nicht die Geheimformel, gell? Mhm. Also das ist nicht so, dass man sagt, hey, das ist es und so kommst du dorthin. Was ganz stark, aber für mich ausschlaggebend war, ist auch dieses, es ist okay, wenn Leute nicht zufrieden mit mir sind. Es ist total okay, wenn sie das nicht bekommen, was sie gerne hätten. Mhm. Heißt es, dass es immer funktioniert? Nein. Und in jeder Konstellation auch nicht, weil natürlich kommt es immer darauf an, wer es ist. Wenn es jemand ist, der dir sehr nahe steht oder wenn es jemand ist, der halt einfach zum Beispiel beruflich in einer Hierarchieebene ist, die halt auch Einfluss darauf hat, ist es natürlich noch viel schwieriger. Aber dieses mit diesen, wie soll ich sagen, dieses Gefühl zu ertragen fast schon, das war so am Anfang, dieses okay, diesem Gefühl Raum zu geben, dass du gerade jemanden eigentlich nicht das gibst, was er will und er deswegen auch sauer auf dich ist oder angefressen oder was auch immer, diesem Gefühl auch Platz zu geben. Mhm. Und das heißt, das ist nichts Schönes, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang, aber wie ganz viele andere Sachen, und ich glaube, das habt ihr ja sicher auch irgendwo, du lernst damit umzugehen mit der Zeit. Und ich glaube, und da kommt wieder diese Achtsamkeit ins Spiel und dieses Take your time. Es geht halt nicht von einem Tag auf den anderen, wie ganz viele Sachen in unserem Leben. Mhm. Aber Step by Step und dann geht's.
Voll. Es ist vor allem, ich glaube, man geht ja auch oft vom Schlimmsten aus. Also oft denkst du dir, okay, wenn ich jetzt das mache, reagiert mein Gegenüber auf diese Art und Weise und oft trifft das ja auch einfach gar nicht ein. Beziehungsweise ist es vielleicht im ersten Moment so ein Ups, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass du auch Nein sagen kannst. Aber auch das Gegenüber kann sich einfach daran anpassen und kann irgendwie auch lernen, okay, Ich habe zwar nicht damit gerechnet, aber ich werde meinen eigenen Weg finden. Also ich glaube, ich finde auch, also was mir zum Beispiel geholfen hat, ist auch meinem Gegenüber zuzutrauen, dass es mit diesen Dingen umgehen kann. Das sind ja keine lebensunfähigen Menschen ohne meine Hilfe oder ohne meinen Zuspruch, sondern das sind Menschen, die dadurch vielleicht auch wachsen oder andere Möglichkeiten in ihrem Leben erreichen, dadurch, dass es jetzt eben nicht so läuft, wie sie es geplant haben.
Ja, voll. Ich glaube, du hast da ganz, also ihr habt da jetzt beide ganz viele wichtige Dinge gesagt. Für mich ist es immer so, also ich würde mich als Recovering People Pleaserin eher betiteln, weil ich würde sagen, dass ich noch nicht ganz so weit bin, weil ich finde mich immer mal wieder in Situationen, wo ich mir im Nachhinein denke, so, das hast du jetzt nur wieder für wen anderen gemacht, aber sicher nicht für dich. aber es ist für mich, fällt es mir immer leichter, wenn ich mir denke, okay, es ist jetzt eine Entscheidung für mich und nicht gegen die andere Person, sondern halt einfach für mich. Und das ist okay, weil ich bin meine eigene beste Freundin und deswegen muss ich manchmal einfach mehr, also schaue ich mehr auf mich als auf diese andere Person dann halt im Endeffekt.
Ich habe so ein lustiges Reel letztens gesehen, wo ein Typ einfach People Pleaser outgecalled und gemeint hat, so you're a People Pleaser. Okay, name one person that is pleased with you. Und ich fand das einfach so gut, weil im Endeffekt geht es nicht darum. Ja. Weil du hast trotzdem das Gefühl, es ist nie genug. Und das war so on point. Voll. Weil eigentlich geht es nicht darum. Ich glaube, viele Menschen sind pleased mit uns, aber wir denken uns, na, da passt wieder irgendwas nicht. Irgendwas habe ich wieder falsch gemacht.
Geht ja immer um dieses Nicht-Genug-Seins, dieses Gefühl, das wir halt immer wieder haben oder ganz oft haben. Ja, aber mal wieder zurück zu dir. Jetzt haben wir ein bisschen abgedriftet. Wie bist du dazu gekommen, dass du Fitnesstrainerin geworden bist? Warst du immer schon sportlich oder was war da so deine Reise?
Gott, ich habe Sport gehasst. Und ich muss ehrlich sagen, auch heute noch, nicht, dass ich es hasse, okay, das sage ich jetzt gar nicht. aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass sich meine ganze Welt darum dreht, was auch jetzt gerade ein bisschen komisch klingt, weil ja, es tut es irgendwo. ich glaube, als Kind, soweit ich mich erinnere, habe ich mich urgefreut, immer in Bewegung zu sein. Mhm. Aber das wurde mir so richtig eigentlich abtrainiert, kann man sagen, von der Gesellschaft. Und irgendwann kam halt auch dieser Punkt, wo ich es gehasst habe, aber per se nicht die Bewegung an sich, sondern das Umfeld. Weil jedes Mal, wenn du dich halt bewegt hast, wurdest du kommentiert. Kennst du das?
Ja, das macht total Sinn.
Ja, und das heißt, eigentlich war es die Bewegung nie das Problem, sondern das, wie Leute darauf reagieren oder wie sie es kommentieren. Und in der Schule war es halt dann auch immer dieser Leistungsdruck. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Voll. Ja, weil man hat sie immer verglichen. Also ich meine, die Schule ist ja irgendwie so immer drauf aufgebaut, nicht nur in normal, also unter Anführungsstrichen normale Unterrichtsstunden wie Mathe oder wo du dann wieder bewertet wirst durch irgendwelche Prüfungen oder Tests, aber auch wiederum im Sport dann, wie schnell kannst du die 500 Meter laufen oder bist du in der besseren Mannschaft, wirst du als Erste gewählt, diese ganzen Sachen, also voll.
Und das ist also zum Beispiel eben dieser Unterricht an sich ist einfach auch extrem problematisch. Also wenn wir uns einfach auch Körperdiversität anschauen, gibt es einfach auch oft von vornherein bestimmte, wie soll ich sagen, einfach Tatsachen, auch biologische, angeborene, die dich halt immer von, sagen wir, Kindern, Jugendlichen, Menschen unterscheiden werden. Und es gibt halt Leistungssportler und es gibt manche Leute, denen das urleicht fällt. Und das ist ja total schön und gut. Ich liebe Leistungssport, ich schaue es mir urgern an. Werde ich je Leistungssportlerin? Nein. Und das ist aber so, dass das halt in der Schule, in diesem Themengebiet, also jetzt Bewegung, einfach extrem stark forciert ist oder ganz stark gewichtet ist. Und das bringt halt sehr viele Problematiken, weil ich meine, jeder Körper ist für Bewegung gemacht. Wir lernen uns aber nicht mehr zu bewegen. Also es wird ja richtig antrainiert. Von, wenn wir jetzt hingehen in den Kindergarten, auch immer dieses ruhig sitzen, dass die nicht bewegen, nichts tun. Ja. Dann gibt es halt diese 2-3 Einheiten, wo du dich bewegen darfst, aber dann bitte auch nach einer bestimmten Norm und nach einer bestimmten Leistung, weil sonst ist es ja nichts wert. Und das heißt, wir konstruieren eigentlich gesellschaftlich Menschen, die sich nicht mehr bewegen, weil es Teil von der Natur ist, weil der Körper einfach für Bewegung gemacht ist, sondern die es, wenn dann nur machen, um ein Ziel zu erreichen. Ja. Und das ist halt meistens entweder hochsportlich zu sein oder Körper zu definieren oder wenn wir dann eben in die Richtung der ganzen Diätindustrie gehen, ist einfach nur Verbrauch von Kalorien, um das, was es ja eigentlich geht, um den Erhalt der Kapazitäten des Körpers, um langfristig auch autonom zu sein, also bis ins hohe Alter, das ist nicht das Thema und das tun wir nicht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem und ich bin schon wieder geswitcht vom Thema, gell?
Nein, überhaupt
nein, gar nicht. Das ist genau das Thema. Du hast so viele tolle Sachen jetzt schon gesagt. Absolut.
Es ist
absolut,
auch genau der Struggle, in dem ich mich aktuell auch befinde. Ich habe nie einen gesunden Zugang zu Sport gelernt. Für mich war es auch immer leistungsorientiert und deshalb tue ich mir aktuell auch immer noch total schwer, eine Fitness- oder Sport- oder Bewegungsroutine einfach in mein Leben zu implementieren, weil es immer noch irgendwas triggert mit, ich muss weniger werden, ich muss irgendeine Leistung erbringen, ich muss ein gewisses Ziel haben und gar nicht, wie du sagst, das war so ein Point, einfach mich zu bewegen, um der Bewegung willen einfach zu sagen, es macht mir Spaß, es macht mir Freude und du hast jetzt gerade wirklich, das war ein Schalter, der jetzt irgendwie umgelegt wurde, wenn das als Kind einfach auch schon so gestaltet wird, wenn der ganze Unterricht auch so aufgebaut ist, kein Wunder, dass man irgendwie keine Freude auch daran findet und wenn es auch irgendwie kein bewertungsfreies Feld ist, das du auch hast. Das ist ja, du wirst immer an irgendwem gemessen, es gibt immer bessere, also es ist von Haus aus eigentlich, seit du klein bist, wirst du in das reingepfercht.
Hm.
Danke für diese Gedanken, die nehme ich mit. Hm. Mit denen gehe ich schwanger jetzt.
Ja. Voll cool.
Aber ja, das heißt, Schulzeit. Wie ging es dann weiter?
Oi. ja, ganz, ganz schlimm. Also ich hatte dann, ich glaube auch dann, also als Jugendliche irgendwie so um die 16 bis 20 hatte ich ja auch mein Höchstgewicht und auch die geringsten Kapazitäten an Bewegung. Mhm. Das heißt, ich war halt dann in einem, an einem Punkt, wo wirklich also Schuhe zuschnüren, ohne dass ich mich hinsetze, war einfach nicht möglich. Also das war richtig schlimm. Also das war wie so ein Gefängnis im Körper. Mhm. Und irgendwann bin ich lustigerweise auch ziemlich also krank geworden, unter Anführungszeichen. Also ich hatte extreme Gastritis, es war halt wirklich so schlimm, dass ich einfach nicht essen konnte und nicht trinken.
Wow,
also sogar trinken war schon an einem Punkt, ja, mehr als 2 Gläser Wasser, no chance. Und das war dann auch so ganz schlimm, weil ich auch im medizinischen Bereich einfach keine Hilfe bekommen habe, also weil die Leute einfach nicht zugehört haben. Und lustigerweise bin ich da ins Krafttraining geschlittert, was retrospektiv natürlich total schlimm ist. Weil was du nicht tun solltest, ist trainieren, wenn du nicht essen, nicht trinken kannst. Und das war aber eigentlich mein Start, weil ich einfach nicht mehr gewusst habe, wie ich mir helfen soll, weil eben aus dem medizinischen Bereich ist einfach nichts gekommen. Und dann habe ich aber einfach so gemerkt, okay, mein Körper kann, also der tut noch immer, also der arbeitet auf Höchstleistung. Und habe ohne, also natürlich am Anfang schon, weil ich ja nicht essen konnte. Und das hat sich fast 3 Monate gezogen. Also ich hatte einen extremen Gewichtsverlust.
Wahnsinn.
Also ich glaube, das waren fast 20 Kilo.
Boah.
Und das in dieser Zeit, das ist extrem. Das ist ja weit von gesund entfernt.
Ja.
Und ich habe natürlich dann aber auch gemerkt, okay, mein Körper tut noch immer weiter und ich möchte aber jetzt wirklich sagen, das ist nicht gesund. Also das ist nicht gesund, was da in meinem Körper passiert ist, das braucht man nicht feiern, das ist eigentlich eine totale Warnung.
Es ist eigentlich, dein Körper wollte dich halt irgendwie mittragen und am Leben halten in der Zeit, obwohl du ihm quasi einfach ja dann nur eigentlich eine Schippe drauf gesetzt hast, obwohl es eigentlich nicht gesund warst zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Wie ist es dir mental da gegangen?
Ja,
dreckig.
Okay.
Also ganz schlimm. Ich glaube, retrospektiv, weil damals habe ich es ganz ehrlich nicht daran gedacht, ich glaube, ich hatte so das erste Mal eine Depression, die ich akut mitbekommen habe, aber noch nicht so eingeordnet habe.
Ja.
Und ich bin dann aber irgendwo raus aus dem, aber eben mit diesem Sport. Und das heißt, da bin ich so richtig in dieses Krafttraining gekommen. Und was aber dann ganz klar war, das war auch der Punkt, wo ich mit der Diätindustrie abgeschlossen habe. Also das war auch dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich tue es nie wieder.
Ja.
Und das heißt, ich habe dann einfach irgendwann, Gott sei Dank, wieder hat sich's geregelt und ich konnte essen und alles gut. Und habe aber dann einfach weiter trainiert. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich brauche dieses Training einfach, um auch runterzukommen. Mhm. Und bin da einfach in Fitnessstudios gegangen, auch wenn mich Leute blöd angeschaut haben. Also ich muss ehrlich sagen, das war so dieser Punkt, es ist mir so wurscht. Es ist so egal, was du kommentierst und sagst, ich gehe da jetzt hin.
Super stark, aber ja, auch. Also hast du das, wo hast du das ausgegraben dann? Weil das ist ja auch ein, also du hast jetzt zwei Sachen gedroppt, die auch wieder Riesenschritte eigentlich sind, die Diätindustrie hinter dir zu lassen. Das ist ja auch nichts, was ich von heute auf morgen schaffe. Und dann eben auch zu sagen, mir ist scheißegal, was andere denken. Was hat dir da geholfen auf dem Weg dahin?
Es war diese Freiheit im Körper. Dieses, ey, das, weißt du so, das war dieser, ich kann es eben nicht, es war wie ein Schalter eigentlich. Super so dieses, cool. Ich merke gerade eigentlich, weiß mein Körper viel mehr, als ich es je gedacht habe oder was mir Menschen verkaufen. Also dass es ja eigentlich eh jeder besser weiß.
Ja.
Und das heißt, ich habe einfach diesen Zugang gefunden. Wisst ihr, was ich meine? So dieses,
cool. Ja, voll geil.
So, ey, wenn ich Bock habe, das zu essen, dann esse ich das jetzt. Und wenn ich Lust habe, da jetzt zu trainieren, dann gehe ich dorthin. Und wenn ich weiß, heute gehe ich zwar zum Training, aber ich kann halt nicht die 100% geben, ist es auch wurscht. Und das Ding ist aber, und das ist, glaube ich, das Schwierige, du brauchst ein dickes Fell.
Ja.
Weil ihr kennt es sicher, so Bootcamp, also ich war dann so in der CrossFit-Szene natürlich, weil war auch total in. Und ich liebe sie, es gab super coole Trainer, aber es gibt auch ganz viele Trainer, wo ich mir denke, ey, das ist ja schon fast gewalttätig, was die da betreiben.
Ja. Das denkt man immer, wenn ich CrossFit sehe. Aber das ist nur das von außen. Ich denke mir immer so, oh mein Gott.
Das schaut schon ein bisschen Bootcamp-mäßig aus.
Ja. Wie hat sich das dann ergeben, dass du eben die dazu entschieden hast, eben auch ein Fitnesscenter zu machen? Weil ich glaube, du warst ja davor eigentlich, warst du bei der UN?
Ja, der letzte. Ja. Und wenn ich es jetzt so mit euch jetzt durchgehe, denke ich mir, oh mein Gott, das alles hat sich eigentlich aus ganz extremen Situationen in meinem Leben ergeben. Ja, also das war dann eigentlich, ich hatte einen mega stressigen Job bei der UN. Also wie gesagt, 40 Stunden wären nice gewesen. Es wären meistens 60 plus und halt immer sehr on fire, sage ich jetzt mal. Also das war Druck per se. Und People-Pleaser, es war extrem schwierig, Nein zu sagen. Extrem hohe, wie soll ich sagen, Responsibility. Das heißt, ich habe mich einfach sehr verantwortlich gefühlt. Hat auch einen Grund, warum ich im Management dann auch gelandet bin. Aber es gab dann halt an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, mein Körper kann nicht mehr. Und das Einzige, was mir halt immer trotzdem geholfen hat, war dieser Sport, dieses Krafttraining auch vor allem. Schön. Und das war dann auch wirklich so, dass ich dann gesagt habe, hey, 18 Uhr ist Training, ich gehe jetzt, ich komme danach wieder um 20 Uhr ins Büro und dann können wir weitermachen. Aber das ist unumstößbar. Also wenn jemand, also sogar meine Geschäftsführung gekommen ist und gesagt hätte, das geht nicht, war klar, das geht, na, das ist eine Grenze. Und ich nehme alles gerne noch mit, aber das ist etwas, was ich brauche, weil wir brauchen morgen gar nicht mehr darüber reden, ob ich zurückkomme in die Arbeit, wenn ich diese Kapazitäten nicht irgendwie habe.
Voll gut.
Ja, aber du hast dann gesagt, du kommst sonst da wieder zurück dann danach. Also du gehst um 6 und dann kommst du halt um 20 Uhr.
Ja, weil es war halt echt arg. Also hat mich aber natürlich viel gelehrt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich war damals in dem Bereich auch eine der jüngsten im EU-Bereich, die in dieser Position war, aber es war halt arg, sage ich jetzt mal. Aber egal. Was eigentlich das Wichtige an dieser Geschichte ist, retrospektiv, ich habe halt dann in dem gemerkt, weil ich immer wieder so auch Freunde gesucht habe, die mitgehen, weißt du, weil mir halt auch diese Connection gefehlt hat. Und ich habe nicht immer Lust gehabt, wenn ich eh schon so gestresst bin, in einen Ort zu gehen, wo ich weiß, ich muss da schon wieder voll viel Energie aufwenden, weil es sicher wieder Leute gibt, die kommentieren, die schauen, Trainer gibt, die überhaupt einfach keine Ahnung haben, was sie mit mir tun sollen, weil ich halt bestimmte Sachen nicht so mache wie die anderen. Und dann war es so, okay, ich weiß, warum meine Freunde nicht mitgehen, ich verstehe es. Warum gibt es dann aber keinen Ort, an dem das nicht so ist? Und habe sozusagen dann neben meinem Job dort
Dann nehmen die 60 Stunden. Weil ich dachte, die suchen wir noch was daneben.
Ja, genau. Ich meine, irgendwas muss man ja noch machen, ja. oder? Habe ich Ellie McPie gestartet.
Wahnsinn.
Ja. Und das war halt dann auch wirklich mein Safe Space. Also das war dann auch klar, weil ich musste das ja melden. Also ich durfte ja gar nicht ein Unternehmen zum Beispiel eröffnen, ohne dass sie es genehmigen.
Ja.
Das ist sehr reglementiert dort, auch dein Privatleben in der Öffentlichkeit. Und dann war ganz klar, okay, ich mache das jetzt, weil es mir extrem wichtig ist und weil ich dann auch einen Ort habe, wo ich trainieren kann. An dem ich eben diese Überwindung oder diese harte Schale nach außen einfach nicht mehr brauche. Und und jetzt ist es bis heute. Also ich kann total, sage ich mal, energielos sein und ich gehe ins Studio und ich komme raus und ich bin einfach on top.
So schön. Ja. Wow, richtig schön.
Aber das heißt, du hast dann eine Fitnesstrainer-Ausbildung noch gemacht?
Ja, nebenbei.
Nebenbei eine Fitnesstrainer-Ausbildung.
Nicht nur eine, weil das geht ja dann wieder nicht. Okay. Also wir sind ja alle so, du musst ja dann on top of the game sein, vor allem als dicke Trainerin.
Ja.
Also, und da habe ich einige Ausbildungen nebenbei gemacht. Und dann sozusagen das ganze Branding mit einer Firma, weil mir ganz klar war, was ich halt wollte. Und leider kam Corona und ich habe ja am 1. April mein Studio aufgemacht und das war der erste Lockdown.
Nein.
Okay.
Oh mein Gott.
But she's still there.
Ja, voll.
Also man kann zusammenfassend sagen, du bist eine mental unglaublich starke Person.
Ja.
Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Also das ist jetzt alles so easy peasy erzählt, aber das sind Meilensteine.
Crazy.
Hut ab, wirklich.
Ja. Ich glaube, das hat jeder von uns im Leben, wisst ihr, was ich meine? Aber wir sehen es so nicht. Also, weil für mich wieso erzählt, ist halt so nebenbei gelaufen. Aber eigentlich ist es crazy.
Ja, eigentlich ist es crazy, aber du hast halt so eine Vision von diesem Studio gehabt und das war dann für die irgendwie nur wichtig und voll gut, dass du es gemacht hast. Das ist echt gut ab. Richtig, richtig cool. Also ich glaube, als dicke Fitnesstrainerin werden einem ja wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen Steine in den Weg gelegt oder es gibt Menschen, die da vielleicht auch unangenehme Meinungen dazu haben. Welche Herausforderungen hast du da bis jetzt schon überkommen müssen, die da wirklich auch dann sauer aufgestoßen sind?
Vielleicht auch in der Ausbildung schon.
Oder vielleicht auch in der Ausbildung schon, ja. Kann ich mir vorstellen, wenn man sich da so in diese Bubble begibt, dass man da auch gleich einmal auf unangenehme Gespräche wahrscheinlich trifft.
Ja, ich meine, in der Bubble bin ich irgendwie so ein Einhorn gefühlt. Also, manche schauen natürlich und so, super. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele andere, die zwar nichts sagen, aber du merkst es ja eh. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich Hardcore-Leute, wo du dir denkst, das gibt's ja nicht. Also wie viel Hass musst du gegen dich selbst haben, dass du gar nicht mehr weißt, wie du nach außen kommunizierst und was du sagst. Dort, wo ich die Ausbildung gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Gott sei Dank immer auch sehr nette und sehr offene Menschen getroffen. Natürlich auch ganz viele andere. Aber was mir von Anfang an klar war, ich möchte meine Vision oder meine Gedanken eben wieder nicht durch diese Leute begrenzen, durch die, die halt, weiß nicht, das Schema F waren, die, weil es die letzten 100 Jahre so war, machen wir es die nächsten auch wieder. Und ich habe mich dann wirklich von denen abgegrenzt. Also ich habe gar nicht dort vor Ort versucht, ihre Gedankenwelt zu öffnen oder zu verändern, weil ich auch die Energie dafür nicht hatte.
Das war nicht, ja.
Und es ging eher darum, meinen Weg weiterzugehen und dafür sozusagen die Kapazitäten zu schaffen. Mhm. Und das hat mir recht geholfen, weil die Leute, die wollten oder die auch offen dafür waren, auch wenn sie am Anfang zum Beispiel auch nicht hundertprozentig davon überzeugt waren oder sogar bis heute nicht, aber eine offene Diskussion zugelassen haben, die waren für mich in Ordnung. Da habe ich gesagt, für euch kann ich auch Kapazitäten machen und es ist total okay, wenn ihr auch meinen Standpunkt nicht vertretet. Aber diese offene Diskussion ist das, was uns, glaube ich, alle weiterbringt. Und da sind wir halt wieder bei diesen Grenzen. Und da habe ich mir halt Grenzen gesetzt, eben ich muss niemandem alles erklären und ich muss auch nicht jemanden überzeugen. Und da sozusagen einfach den Schritt gesetzt, aber was ganz stark ist und mit dem ich bis heute noch immer extrem struggle, ist diese Nische, dieses, du bist eine dicke Fitnesstrainerin, also bist du nur für dicke Leute da. Mhm. Und das ist auch von Anfang an der Push gewesen, also vor allem so sehr von staatlicher, sage ich mal, Richtung. Mhm. Ich glaube wirklich sehr, wenn ich hingekommen wäre und gesagt habe, ich mache jetzt ein Studio für Dicke auf, dass ich unglaublich viel weiter wäre. Also dass ich viel mehr Kapazitäten hätte, auch finanziell. Mhm. Natürlich Diätindustrie. Also da wäre so viel mehr gegangen. Also, und das war aber ganz klar, wie ich es eröffnet habe, dass ich Nein sage. Mhm. Also dass ich sage, es geht um Körperdiversität. Ja. Ich will niemanden ausschließen. Mhm. Ich will auch niemanden ausschließen, der halt nicht mehrgewichtig ist oder nicht dick ist. Mhm. Weil ich habe auch solche Teilnehmerinnen, die einfach kommen und sagen, weil ich nicht mehr diesen Druck haben will, weil ich nicht in eine Umkleide gehen will, wo dauernd über Diäten gesprochen wird, weil ich nicht die ganze Zeit in meinem Outfit posieren will und das Gefühl habe, dass sich jeder gegenseitig anschaut, wer denn heute besser ist oder wer wie viele Burpees macht. Mhm. Und darum geht's. Mhm. Und das ist eigentlich immer, sage ich mal, das ist eine extrem wichtige Säule von diesem Studio. Und das ist diese gelebte Diversität, diese gelebte Körperdiversität, die auch zu sehen sein soll. Mhm. Und das ist eins der schwierigsten Sachen, ganz ehrlich, weil wir haben ganz, ganz viele Sachen, die wir mitnehmen und wo wir einfach dadurch, dass wir verschiedene Körper auch da sind, dass wir uns immer vergleichen. Mhm. Und das ist sehr schwierig, auch hier. Aber ich sehe einfach, dass es funktioniert, aber es dauert. Es ist halt nicht, und das lieben wir ja in unserer kapitalistischen Welt, dass du mit was rausgehst und ich weiß nicht, innerhalb von einem Jahr, weiß nicht, eine Renditesteigerung von 400% hast, dann bist du erfolgreich. Mhm. Aber dass es für uns gesellschaftlich, für uns einfach nicht das Richtige ist, das wird in den Hintergrund gestellt, weil das hat halt keine Wertigkeit, weil ich es nicht in Geld messen kann.
So viele schlaue Dinge, Wahnsinn, Ellie, voll gut.
Ja, und einfach ein unglaublicher Safe Space, den du einfach kreierst. Das ist, wie du sagst, das kann man ja auch gar nicht in Geld aufwiegen. Das ist gesellschaftlich einfach unheimlich wertvoll.
Ja, extrem. Hast du irgendwelche so Best Practice, hört sich so blöd an, aber irgendwelche Erfahrungen mit Klientinnen gehabt, die besonders schön waren, wo eine Situation war, wo du doch sagst, bah, ja, genau für das habe ich das gemacht. Irgendwas, was du erzählen kannst.
Gott, das sind eigentlich so viele und mir fallen Hunderte wahrscheinlich gar nicht ein. Okay, nicht Hunderte, aber.
Halt, ist ja toll, dass so viel sind.
Es ist, und das Ding ist, es hat aber eben Zeit gebraucht, weil das ist halt nicht etwas, wo ich sage, eben, wo ich ja auch immer ganz, ganz stark dagegen bin, ist dieses 3 Wochen, 3 Monats-Prinzip. Weil, ja, das ist so,
ey. Dann stoßt es mal gleich schon auf und ist nur her.
Gott sei Dank kenne ich es nicht. Ja. I love it. Ich fühle mich gerade richtig glücklich, dass ich das nicht kenne.
Sehr gut. Also, wir brauchst auch nicht kennenlernen. Und das hat einfach gedauert. Also wir reden da jetzt wirklich so von 1-2 Jahren aufwärts, weil eben das Studio existiert ja schon länger. Und ich bin mega happy, dass einfach bestimmte Leute von Anfang an einfach dabei geblieben sind. Also auch in dieser Corona-Struggle-Bubble. Weil ohne die gäbe es das Studio auch nicht. Also die waren einfach von Anfang an auch überzeugt, nee, das ist genau das, was ich brauche und wir machen das und wir tun. Und da gibt es eben eine Geschichte, die finde ich extrem schön auch. Das war, und ich darf sie auch nennen, die Kathi. Und die Kathi ist fast von Anfang an dabei und sie hat mir dann irgendwann, nach ein paar Monaten, nachdem sie im Studio war, erzählt, so, Ellie, weißt du eigentlich, ich bin das erste Mal hier gestanden, nachdem ich glaube, 3-4 Mal eine Werbung von dir gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich melde mich an. Und dann komme ich und dann stehe ich vor dieser Tür zu deinem Studio und ich traue mich nicht rein. Oh. Und ich war schon fast wieder am Gehen und ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber irgendwas, ob die Tür aufgegangen ist oder ob irgendjemand gelacht hat. Und dann hat sie gesagt, nein, dann bin ich reingegangen. Und das war eigentlich eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Und dann ist sie eben in dieses Studio reingegangen und ich liebe Kathi sehr und ich feiere sie und war dann halt echt 1,5 Jahre da und dann haben wir auch irgendwann geredet und ich so, Kathi, weißt du, ich sehe dich voll als Trainerin. Und sie so, wirklich, ich glaub's nicht. Und ich so, doch, ich sehe es einfach und ich merke einfach, wie gut es dir tut und wie du es lebst und wie du auch mit den anderen umgehst und ihnen eigentlich auch so ganz viel positive Energie in diesen Stunden gibst. Und sie hat dann wirklich die Trainerausbildung gemacht. Ja, und hat einfach, also man sieht einfach, wie sehr sie sich selbst einfach verändert hat, wie sehr sie mit sich selber jetzt einfach auch viel mehr im Reinen ist. Und das heißt nicht, dass alles perfekt ist. Das ist es nicht. Das ist es, glaube ich, nie. Und auf jeden Fall hat sie dann auch angefangen, bei mir Stunden zu geben. Und das heißt eigentlich jemand, der fast nicht reingekommen wäre, weil so viel Angst, so viel alte Erfahrungen, die sich da ranketten, sie fast daran gehindert hätten. Und heute ist sie einen ganz anderen Weg eingeschlagen, den sie sich wahrscheinlich vorher nie vorgestellt hätte.
Wow.
Das berührt mich auch voll, wenn du das sagst. Das ist voll schön.
Ja, ich kriege voll Gänsehaut jedes Mal, wenn ich daran denke. Also, und ich weiß noch nicht einmal, wo sie es überhaupt hinbringen wird, weil ist auch eine unglaubliche Frau. Mhm. Und die wird noch einen super Weg gehen. Und das ist halt nicht die einzige Geschichte. Und das freut mich an diesem Studio.
Voll.
Du musst noch ganz viele schreiben wahrscheinlich.
Ja, und ich meine, du hast voll da einen Einfluss auf ihr Leben gehabt eigentlich ja mit dem. Also das ist voll toll, voll schön, voll eine schöne Geschichte. Wie definierst du für die Gesundheit bzw. Fitness abseits von dieser ganzen Diät-Schüssel und Schönheitsideal-Schüssel, was wir ja alles kennen? Wie definierst du für die Gesundheit und Fitness?
Ich glaube, Gesundheit ist einfach auch sehr persönlich. Und das heißt, es ist schwierig, das zu definieren, weil man muss sich das selber immer mit sich halt auseinandersetzen. Und es gibt einfach bestimmte Grenzen, die man zum Beispiel hat, und die können angeboren sein, die können durch Krankheiten kommen, die können durch so viele Sachen kommen. Und das heißt, man muss Gesundheit einfach, glaube ich, viel offener definieren. Und dadurch, dass ich ja nicht im medizinischen Bereich arbeite, kann ich mir das auch herausnehmen. Und das heißt, einfach in dem Bereich der Möglichkeiten, also das heißt, das zu tun, was einem mental, aber körperlich auch gut tut, weil eben das eine gegen das andere auszutauschen, macht überhaupt keinen Sinn. Und das passiert halt sehr oft, dass wir versuchen zu kompensieren. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, wir kriegen ja ganz viel Info von unserem Körper. Und das heißt eben auch in diesem Bewegungsbereich. Das heißt, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir überlastet sind, dann macht es ja auch überhaupt keinen Sinn, weiter daran zu arbeiten, anstatt dem Körper einfach die Zeit zu geben, zu regenerieren zum Beispiel. Das heißt, per se ist ein Marathon jetzt für mich kein Hinweis darauf, ob du gesund bist oder nicht.
Ich glaube, dass sehr viele Menschen, die Marathon laufen, auch nicht gesund sind. Also mental und körperlich teilweise auch nicht. Ich meine, du brauchst ja nur die Statistiken anschauen, wie viel Leute auch bei Marathons quasi eingängen im Sinne von Herz-Kreislauf-Beschwerden, solche Sachen. Also voll.
Aber ich sage mal, gesellschaftlich tun wir das, weil eben nur diese Leistung zählt und nur wenn du diese Leistung bringst, bist du sozusagen, tust du was für dich und das stimmt halt nicht.
Ja.
Also wir wissen einfach, dass wir mit ganz, ganz viel weniger auch ganz viel für uns tun können. Und was ich zum Beispiel auch im Studio noch immer habe, ist diese ständige Progression. Also wir müssen immer stärker und schneller und besser werden. Und da gibt es aber einen Punkt, wo man ganz für sich auch sagen kann, nee, das ist genug, wenn ich diesen Punkt halte, diese Kondition, diese Stärke, diese Schnelligkeit, dann passt es super zu mir und ich habe eine gute Balance gefunden. Ich muss nicht dauernd stärker werden, ich muss nicht dauernd besser werden. Und irgendwann geht es ja auch gar nicht mehr.
Mhm.
Und das heißt, Gesundheit per se finde ich extrem schwierig. Aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen mit Ehrlichkeit zu sich selbst.
Voll. Ja, eine gute Definition und Anführungsstriche. Voll. Wie gehst du damit um, wenn jetzt wer zum Beispiel in der Fitnesscenter kommt und eben sagt, ich will abnehmen? Und das ist mein einziges Ziel. Sagst du dann, du bist da nicht richtig oder versuchst du da irgendwie?
Ich sag mal, ich mach's.
Oder passiert das nie? Vielleicht hast du genau das richtige Marketing, sodass dass die Leute das von vornherein checken, aber...
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein riesiges Thema auch bei uns. es ist ein riesiges Thema und deswegen würde ich nie zu jemandem sagen, na, du bist bei uns nicht richtig. Mhm. Was ich aber ganz klar sage, wir tun das hier per se nicht. Wir konzentrieren uns auf andere Sachen und dann gehe ich eher so ins Gespräch, was möchtest du denn? Ist es vielleicht so, dass du erstmal an deiner Mobilität arbeiten bist? Wo bist du da? Hast du Schmerzen? Können wir vielleicht schauen, dass du hier rauskommst? Wollen wir Stärke aufbauen? Was hast du für einen Beruf? Sitzt du viel? Weißt du, so, dass ich sage, wir konzentrieren uns wirklich auf das Thema Bewegung, weil das können wir hier angehen, das können wir hier gemeinsam machen. Und ich glaube, es wäre ganz, ganz schlecht zu sagen, du darfst nicht mehr kommen, wenn du abnehmen willst oder wenn das dein Gedanken gut jetzt mal ist, dass du das nicht mitnehmen darfst. Was ich dann schon sage, ist, wir machen das hier nicht zum Thema und ich will einfach, dass das respektiert wird, weil jeder von uns andere Geschichten hat. Und das heißt, ich versuche auch aufzuklären und zu sagen, weißt du, wenn du mit dem Thema kommst, aber es gibt halt Personen mit einer Geschichte von Essstörungen. Das heißt, das hat auch darauf dann Auswirkungen. Und deswegen ist dieser Talk hier in diesem Studio einfach etwas, was wir versuchen draußen zu lassen. Und das funktioniert manchmal super und manchmal nicht.
Es kriegt dann wahrscheinlich so eine Eigendynamik manchmal wahrscheinlich in die Stunden, oder wenn einer anfängt, dann redet vielleicht wer anderer mit. Und
genau. Aber was schon ist, und das finde ich cool, dass eben Leute, die schon länger dabei sind, dann selber anfangen, das zu hinterfragen und sagen, naja, aber was sagst du denn
super
dazu?
Superschön.
Genau. Und deswegen, ich glaube eben sozusagen, das zu verbieten wäre total das Falsche, weil wir sind ja damit aufgewachsen. Ja. Es ist ja nicht so, und da muss ich ganz ehrlich sein, dass ich mir nicht manchmal auch wünsche, oh mein Gott, warum kann ich nicht leichter sein? Warum kann ich nicht 20 Kilo weniger haben? Und das heißt, die Auseinandersetzung mit der Thematik ist einfach viel wichtiger, als diese Thematik unter den Teppich zu kehren.
Was für praktische Tipps hast du vielleicht für Menschen, die eben eine positive Beziehung auch zu ihrem Körper und zur Bewegung irgendwie auch entwickeln wollen? Und wie können solche Leute auch mit dieser ganzen Angst und auch dem Druck umgehen, eben wenn man in dieser, wenn man jetzt, ich würde nicht sagen Fitnessbubble, aber wenn man vielleicht mit Sport auch beginnt?
Es sind Grenzen. Ganz stark, eben auch gegenüber Fitnesstrainern. Also wenn jemand zu dir sagt, du darfst nicht trinken während einer Stunde, I'm sorry, nein. Also es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo das vielleicht Sinn macht, und da sind wir aber auch eher im Leistungssport drinnen. Mhm. Also in einer normalen, sage ich mal, für den Otto-Normalverbraucher macht es in der Regel überhaupt keinen Sinn, sowas zu sagen. Also dann ist halt die Frage, okay, wo bist du überhaupt? Also was machst du dort?
Ja.
Es ist auch total in Ordnung, Pausen zu machen, egal in welcher Stunde du bist. Wenn du einfach merkst, dass dein Körper gerade nicht kann oder die Wiederholungsanzahl für dich zu viel ist, dann schraub runter, und das ist total in Ordnung. Heißt nicht, dass du es jedes Mal machen musst. Und da ist eben diese Ehrlichkeit zu sich selbst. Weißt du, so dieses, habe ich heute einfach keinen Bock? Und dann ist es eigentlich auch okay, wenn du sagst, dann tue ich es nicht. Aber diese Ehrlichkeit zu sich selbst ist auch so ein Schalter, den man dann umlegen kann. Dann sagt man, dann tue ich es auch bewusst. Dann sage ich, ich tue heute bewusst weniger. Und das ist auch okay. Oder wenn ich sage, okay, na, ich merke, ich habe keinen Bock, aber ich möchte halt heute durchziehen, dann ist es auch okay, wenn du dem Trainer sagst, hey, komm, bitte, tu mich heute ein bisschen pushen, weil gerade deswegen bin ich ja dort, weißt du, damit ich jemanden habe, der mir hilft, da ein bisschen durchzukommen. Und all das gemeinsam hat einfach dieses in sich selbst reinzugehen und zu schauen, okay, was brauche ich denn heute? Was tut mir gut? Und diese Grenzen dann auch zu setzen und sie versuchen durchzuziehen, weil nur darum geht, weil ey, es ist dein Körper. Es ist dein Körper. Und da hat niemand das Anrecht darauf, irgendwie zu sagen, wie du mit dem umgehen sollst.
Ich glaube, deshalb ist aber genau ein Safe Space wie deiner so wichtig, weil ich mir vorstellen könnte, dass diese Grenzen gar nicht so einfach auch zu finden sind, weil wenn du dann in irgendeiner Klasse bist, in irgendeiner Gruppe bist, wo dann die Norm einfach anders ausschaut, ist es immer leichter, in diese Richtung dann halt zu verfallen, zu sagen, okay, ich passe da nicht rein, bei mir ist was falsch und ich passe mich eher nach oben und nicht nach unten an, das ist ja auch irgendwie so in uns drin.
Ja.
Also ich glaube, gerade deshalb sind eben solche Safe Spaces, wie du kreiert hast, so wichtig, dass man das auch einfach neu erlebt. Weil ich glaube, der Default Mode ist bei ganz, ganz vielen, in vielen Studios, in vielen Classes, was auch immer, einfach ein anderer. Und dann ist es natürlich, glaube ich, schwer, diese eigenen Grenzen auch einfach zu wahren und durchzuziehen, ganz egal, wie das Level der anderen irgendwie ist.
Ja, weil es uns ja teilweise eben auch ja so abtrainiert wird, dass wir auf unseren Körper horchen, weil wir müssen ja pushen oder wir müssen ja das aushalten, wenn wir jetzt da eine Stunde vielleicht nichts trinken, weil uns das halt irgendwer anderer sagt. Also es ist so, wir verlernen das halt einfach auch so, dass wir da wirklich in uns selber reinhorchen. Deswegen viel wichtiger, dass das so ein Pillar von deinem Studio irgendwie ist, dass man eben in sich reinhorcht. Was sind so deine Visionen für Ellie MacPie in Zukunft?
Oh, ganz viele.
Gut so, wir wollen sie alle hören.
Ja.
Ich meine, natürlich möchte ich wachsen und natürlich möchte ich auch andere Standorte haben, aber einfach deswegen, weil ich auch mehr Leute erreichen will, um mehr Safe Spaces zu schaffen. Was mit dem ich da aber zum Beispiel jetzt natürlich struggle, weil, wie gesagt, Kooperationen würde ich in, sag ich mal, diese Diätindustrie einsteigen, gäbe es genug. Mhm. Aber von Anfang an einfach ein eindeutiges Nein von mir, was auch viele Türen schließt, aber hoffentlich in Zukunft auch viele öffnen wird, ist aber einen Raum zu schaffen, an dem man wirklich körperdivers arbeiten kann. Und das heißt einfach auch Möglichkeiten zu schaffen, an dem auch Menschen mit Behinderungen Platz haben, was derzeit sehr schwierig ist in diesem Studio, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Beispiel. Oder dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, auch für Kinder und für Jugendliche. Eben auch vielleicht Sozialprojekte in der Zukunft, was aber auch an Finanzierungen wieder liegt, etc. Weil ich sehr stark an diesen Multiplikatoreneffekt glaube in dem Bereich. Also dass eben Leute, die hier sich eben sozusagen so ein bisschen ihr Gedanken gut verändern oder ihre Ausrichtung, das natürlich dann mit rausnehmen und dann auch in ihrem Umfeld weitergeben. Und das sehe ich halt schon jetzt, natürlich in einer ganz kleinen Blase. Und ich glaube aber, dass es hier ganz, ganz viel Potenzial gibt, auch in Zusammenarbeit mit Schulen vielleicht oder auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Studienrichtungen, wie auch aus dem psychologischen Bereich, die einfach Kunden von Anfang an betreuen über 2-3 Jahre und einfach schauen, wie sich das denn auch auf sie auswirkt, weil es eine ganz, ganz starke mentale Komponente auch hat, die man halt hier nicht unterschätzen darf. Man sieht es aber nicht natürlich, weil wie soll man das, sag ich mal, einfach messen, und das geht halt nicht in 3 Monaten. Das heißt, hinsichtlich dessen ist es für mich ein wirkliches Herzensprojekt, da etwas zu schaffen, was lange auch Auswirkungen hat, die sich halt über das Studio hinaus einfach sozusagen verteilen.
Superschön.
Ja.
Sind schon mal irgendwie Schulen oder Ausbildungsstätten auf dich zugekommen? Also das Gefühl, es ist angekommen, dass man da vielleicht etwas ändern muss in dem System oder noch nicht?
Ich weiß, dass das Programm fürs Turnen bearbeitet werden sollen, aber sehr viele Infos habe ich dazu nicht. Okay. Das kam nur über 3 Ecken. Leider wurde ein Projekt, das ich glaube vor 2 oder 3 Jahren für eine EU-Förderung eingereicht wurde, wo es eben darum ging, den Unterricht an Schulen, den Turnunterricht zu begutachten und eben ein Programm zu erstellen, wie es in der Zukunft verändert werden kann, wurde leider nicht gefördert. Ja, voll schade, weil eben unter anderem wäre ich Teil dessen gewesen, natürlich in einer kleinen Form, aber das war etwas, über das ich mich riesig gefreut habe, wo ich danach sehr traurig war.
Ja, das glaube ich.
Ja, aber das heißt, es gibt Leute, die versuchen, was zu tun, aber wie wir wissen, sind diese Grundstrukturen nur sehr langsam zu verändern. Und ich glaube, deswegen immer gerne, wenn jemand irgendwas macht in dem Bereich, immer gerne einen Outreach machen. Und weil aufgeben ist da sozusagen keine Option für mich oder passt nicht wirklich zu mir.
Ja, das haben wir jetzt schon gehört.
Ja, genau, das ist uns jetzt schon bewusst dran. Ja, also jeder gerne outreachen an, genau, die liebe Ellie, wenn von unseren ZuhörerInnen da vielleicht da irgendwer eine Idee hat, auf jeden Fall.
Weil na klar, es geht natürlich ganz, ganz stark um Fördermittel und Finanzierung in dem Fall, aber ich glaube, je mehr Menschen sich zusammenschließen, ich glaube da immer sehr stark an Schnittstellen und Kooperationen und einfach ja, wenn da wirklich ein Need da ist und wenn Menschen dahinter stehen, die sich zusammentun, dann wird sich dieses Geld auftreiben lassen. Und das ist eine wunderschöne Vision, die du da hast.
Ja.
Weil man einfach ja am Anfang anfängt.
Genau. Ein Schritt nach dem anderen. Mhm. Also.
Cool. Was würdest du generell für die Fitness-Bubble wünschen, wie sie die vielleicht verändern sollte oder was Schritte sind, die du dir wünschen würdest? Du
darfst gerne eine Utopie
machen. Ja, genau. Alles du darfst.
Eine Utopie.
Alles.
Ja, in der eben Fitness, eigentlich, um das geht es ja, es geht ja darum, den Körper zu erhalten und gesund sozusagen zu erhalten. Und das ist es aber in der Fitnessindustrie in, sage ich mal, 99% der Fälle nicht. I'm really sorry, but it's not.
Ja.
Vor allem nicht bei diesen riesigen Ketten, die halt auch dieses größte, dieses größte Kapital haben, was sie in Werbung reinstecken können, also die Geldmittel halt einfach. Und das ist extrem schade, weil im Endeffekt verkaufen sie unter dem Deckmantel von Gesundheit einfach ganz viele gesundheitsschädliche Sachen. Mhm. Und das heißt, Utopie, ja, wenn es wirklich um den Körper geht und den Erhalt der Gesundheit, dann wäre das schon mal gut. Mhm. Und wenn es abgekoppelt wäre von diesem Wahn, wie kann ich meinen Körper in eine bestimmte Form bringen? Oder wie kann ich am meisten Energie verbrauchen in kürzester Zeit? Und dann wären wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg, weil die Fitnessindustrie macht einfach damit das meiste Geld, uns einfach das Gefühl zu geben, dass wir eh nie genug sind. Weil dann hören wir ja auch nicht auf. Dann dreht sich das Hamsterrad weiter und bei denen die Kassen. Und that's it.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und im Studio von der Ellie McPie, da seid ihr genug, also wie ihr seid. Das heißt, vielleicht haben wir da jetzt für wen auch irgendwie Inspiration geschaffen, dass da wer bei dir an der Tür klopft, das würde man uns wünschen.
Und generell natürlich auch der Ellie folgen
ja, auf natürlich,
Instagram, wenn
natürlich.
Die Themen, die jetzt gerade, wir haben ja nur ein bisschen eingeschnitten, aber du widmest dich diesen Themen ja auch auf Instagram, sprichst da sehr viel darüber, leistest auch Aufklärungsarbeit und das ist sicher mal eine Einladung, sich mit dem Thema auch einfach mehr zu beschäftigen. Vielleicht ist das der erste Step und wer weiß. Vielleicht schafft sie es dann auch ins Studio oder in die Studios, wenn wir gerade bei den Visionen sind. Who knows?
Who knows? Also, es kann alles noch werden.
Genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Vertrauen und dass du uns diese wunderschönen, also vor allem für mich sehr eye-opening Thoughts mitgegeben hast. Und genau, das war's eigentlich, oder? Danke, Ellie. Und wir hören uns nächste Woche. Bussi. Baba.